Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich bin hier in Erfurt und habe hier auf einer Tagung des DIHK einen guten alten Bekannten kennengelernt, der schon lange auf meiner Agenda steht als Interviewpartner hier im Podcast für Schutz und Sicherheit. Er ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement an der HWR in Berlin und betreut dort die Studiengänge Bachelor und Master Sicherheitsmanagement. Hallo, Herr Professor Marcel Kuhlmein.
Hallo, Jörg.
Ja, das war jetzt nur eine ganz kurze Vorstellung von mir. Marcel, stell dich bitte mal selber kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Marcel Kuhlmein, wie schon gesagt. Ich bin Professor für Risiko- und Krisenmanagement. Ursprünglich mal gelernter Polizeibeamter in allen möglichen Laufbahnen gewesen, vom mittleren bis gehobenen oder über den gehobenen in den höheren Dienst. Und vor nunmehr 10 Jahren dann den Weg gefunden zur Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Die bildet unter anderem auch Polizeibeamte aus für den gehobenen Dienst. Und wir haben jetzt seit auch über 10 Jahren einen Studiengang oder einen Bachelorstudiengang Sicherheitsmanagement und ein paar Jahre später folgte dann der Masterstudiengang Sicherheitsmanagement und in beiden bin ich tätig, gerade im Bereich des Risiko- und Krisenmanagement und alles, was so ein bisschen die private bzw. gewerbliche Sicherheit anbelangt.
Du hast gerade gesagt, du hast ja den Weg gefunden. Wie lief denn dieser Weg von dem Beamtenstatus dann hier an die Uni?
Ja, der lief so ein bisschen eigenartig. Also eigentlich hatte ich es nie vor. Ich habe immer parallel unterrichtet die ganze Zeit und dann bot sich halt die Möglichkeit zu wechseln zur Hochschule. Ich fand es sehr interessant, gerade auch, weil ich nicht nur den polizeilichen Bereich hatte, sondern auch den privaten Sicherheitsbereich, der bislang nicht akademisch in irgendeiner Form großartig belegt war. Und das zu entwickeln, und das habe ich auch gemerkt in den letzten 10 Jahren, da hat sich sehr viel getan. Das war halt auch mit meiner Aufgabe und ja, also von daher war es eine spannende neue Herausforderung, die ich gerne angenommen habe.
Der oder die Studienlehrgänge, die du jetzt da betreust, die haben ja, wie soll ich sagen, auch ein gewisses Niveau, was jetzt die privaten Sicherheitsgeschichten anbelangt. Wir hatten hier neulich im Podcast einen Teilnehmer an einem anderen Studienlehrgang, der uns dann erzählt hat, dass es hauptsächlich ein BWL-Lehrgang ist oder Studienlehrgang ist, dann mit 34a Sicherheitsniveau. Wie schaut denn da das Niveau bei euch im Lehrgang aus?
Na, ich glaube, das Niveau ist aus meiner Sicht ganz gut. Es lehnt sich oder hat sich natürlich sehr stark zum Anfang orientiert an die polizeiliche Ausbildung. Es gibt, und das wissen wir auch alle, natürlich erhebliche Unterschiede zwischen Privat und Polizei. Die galt herauszuarbeiten, das wird immer stärker. Mhm. Wenn ich so zurückblicke von vor 10 Jahren, würde ich sagen, gab es auch viele Fehler, klar. Also wie unter anderem Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, gehört alles mit dazu, ist auch noch alles da, ohne Frage. Aber man muss sich natürlich auch diesen neuen Risiken, diesen neuen Sicherheitsanforderungen immer stellen. Und ich sehe da auch mal eine starke Schnittmenge, dass nicht nur diese akademische Ausbildung ausreicht, sondern dass man durchaus auch in anderen Bereichen qualifiziert werden muss. Und das sehen wir auch mal wieder bei den Absolventen, dass halt rein die akademische Ausbildung nicht ausreicht, sondern du sagtest gerade der 34a, der ist immer noch erforderlich, das sind andere Lehrinhalte. Und insofern, denke ich mal, muss man beides so miteinander betrachten.
Es sind ja verschiedene Module, die jetzt da in diesem Studienlehrgang sind. Kannst du dir mal ganz kurz skizzieren, was da so drankommt?
Ja, sehr gerne. Also es beginnt zum Anfang ja mit grundsätzlichen, auch akademischen Fragen durchaus. Was ist überhaupt Risiko? Was ist überhaupt Sicherheit? Also die Module sind ja nicht mehr so klassisch wie früher noch im Diplomstudiengang, dass man jetzt bestimmte Fächer hatte, sondern die beschäftigen sich ja mehr interdisziplinär mit einer bestimmten Fragestellung. Also Risiko und Krise im gesellschaftlichen Kontext zum Beispiel. Sehr viele soziologische Grundlagen sind dabei, kriminologische Grundlagen sind dabei, psychologische. Man findet, wenn man es wirklich ganz scharf betrachtet, natürlich auch viele Parallelen zu der normalen Sicherheitsausbildung, sag ich mal, an der IHK, nur halt auf dem akademischen Niveau.
Also meinst du jetzt Meister?
Genau, zum Beispiel der Meister. Ja. Die Anforderungen sind ähnlich und die Inhalte sind ähnlich. Das, was ich hauptsächlich betreue, ist halt der ganze Bereich, wie gesagt, Risiko- und Krisenmanagement. Mhm. Dazu zählt, so wie ich es mal genannt habe, auch lageorientierte Sicherheitseinsätze. Also das heißt, der ganze Veranstaltungsbereich, die ganzen Berufsfelder, die es in der Sicherheit gibt, versuche ich den Studierenden näher zu bringen, so ein bisschen aus der Polizeihistorie halt, dieses Einsatzlehre, dieses Praktische, wie erfolgt eigentlich Objektschutz. Das, was am Studium, glaube ich, ganz gut noch ist halt, dass man immer auf die aktuellen Bedürfnisse eingehen kann, durch Profilkurse oder Vertiefungsgebiete, wo man was aufgreifen kann. Ich mache da ganz oft immer Sicherheitskonzepte mit Studierenden, Praxisprojekte, dass ich also irgendwo in ein Unternehmen gehe und wir dann dementsprechend Sicherheitskonzepte in der Praxis schreiben.
Also auf Deutsch eine sehr breite Aufstellung, die aber dann doch in die Tiefe geht. Es gibt ja Studienlehrgänge, die da sehr speziell sind. Mein Lieblingsstudienlehrgang ist immer Master of Disaster.
Ja, ich meine auch.
Was es dann nur um Großschadenslagen geht. Und das ist aus meiner Sicht natürlich schon eine sehr enge Geschichte. Aber gut, das muss natürlich dann jeder Bildungsträger oder jede Hochschule selber entscheiden, wie sie das macht. Was sind denn da die Zulassungsvoraussetzungen, dass man dann da teilnehmen könnte? Weil wir ja doch viele Hörer hier haben, die in Anführungszeichen jetzt hier ohne Abitur oder Studium sind. Wie können die denn da zu euch kommen?
Ja, ist auch mal wieder spannend. Ich bin ja ab und zu auch unterwegs in der privaten Sicherheit, um es ganz kurz zu sagen. Also bilde auch aus, halt im Bereich 34a Gewerbeordnung, beziehungsweise halt auch GSSK und dergleichen. Ja. Und der eine oder andere, der kommt dann auch irgendwann und studiert bei mir. Also man trifft sie immer wieder.
Cool.
Oder auch Meister oder umgekehrt. Also es gibt alle möglichen Konstellationen. Die Zulassungsvoraussetzungen in Berlin insbesondere, muss man sagen, sind eigentlich sehr gut auch für die private Sicherheit. Mhm. Weil es gibt nach dem Berliner Hochschulgesetz zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe halt eine Hochschulzugangsberechtigung, Abitur oder dergleichen. Oder halt, ich habe Berufserfahrung. Es gibt einen sogenannten § 11 Berliner Hochschulgesetz, der besagt halt, wenn jemand 3 Jahre Berufserfahrung hat in einem Beruf, der für das Studium nützlich erforderlich ist, dann kann er auch ohne Abitur studieren, wird dann formal 1 Jahr vorläufig zugelassen. In der Regel gibt es da auch überhaupt keine Probleme, sondern der läuft ganz normal durch. Er merkt es gar nicht, dass er formal zugelassen ist, studiert 3 Jahre, hat dann den Vorteil, dass er damit also zum einen den Studienabschluss hat und zum anderen aber auch die Hochschulzugangsberechtigung für andere Studiengänge erworben hat. Also von daher ist es auch immer eine gute Möglichkeit, gerade für Leute, die vielleicht nicht die Chance hatten, Abitur zu machen, aber sehr gut sind, dass sie auch dort weiter qualifizieren können und auch studieren können.
Ja, auch das haben wir als Thema schon im Podcast, dass eben das heute sehr durchlässig ist. Früher, wenn man kein Abitur gehabt hat, hat man verloren. Heute gibt es 37 Möglichkeiten, das Abitur nachzuholen, aber das gilt dann nur für den Bachelor-Lehrgang. Also Master kann man nicht gleich ohne Abitur machen.
Noch nicht ganz. Also im Moment ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, auch nach dem Hochschulgesetz, dass man zum Master zugelassen wird, insbesondere wenn man auch Meister hat, auch ohne Abitur, beziehungsweise ohne halt Bachelor, das ist durchaus möglich.
Okay.
Das muss allerdings immer umgesetzt werden in den einzelnen Studiengängen. Das ist in dem Fall jetzt noch nicht geschehen. Ich denke aber mal, über kurz oder lang passiert es, also weil es da Kooperationen mit der IHK gibt, wo man ganz deutlich auch in die Richtung gehen will, weil man auch anerkennt, wie gut der Meister ist. Dass der Meister durchaus ein hohes Qualifikationsniveau hat. Ja. Da muss man halt nur gucken, ob man eventuell, wenn jemand noch nie studiert hat, irgendwelche Vorkurse noch einschalten muss, dass man so ein bisschen dieses wissenschaftliche Arbeiten mit abdecken kann.
Mhm. Okay, eine Zulassungsvoraussetzung habe ich noch bei euch auf der Homepage gesehen. Englisch, wie schaut es damit aus? Ist es nur formell oder ist es dann wirklich notwendig?
Das ist tatsächlich so. Dieses englische Niveau, das wird wirklich in der Tat abverlangt. Wir hatten die Woche erst die Diskussion wieder drum. Also es wird ein sogenanntes B2-Zertifikat erwartet, TOEFL-Test oder dergleichen. Der wird erwartet und es gibt auch englische Module, also im Bachelor, wo man halt auch präsentieren muss, berufsfeldorientiert auch halt präsentieren muss. Das heißt also, da kommt man nicht drum rum, das muss man irgendwie machen. Und im Masterstudiengang haben wir es auch so, dass wir in Teilen mittlerweile auch Englisch lehren. Also dann Fachleute aus Großbritannien, aus den USA holen. Ja. Literatur vorhanden ist, das heißt also, man muss zwingend in irgendeiner Form zumindest diese Texte verstehen können und auch die Prüfung bestehen.
Ich denke, die Absolventen da bei euch an der Uni werden ja dann eh in größere Konzerne gehen und da denke ich, ist Englisch eh ein Muster. Denke ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Oder was hast du so für Erfahrungen, wo dann die Leute hingehen?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Also in Teilen wirklich ins Bewachungsgewerbe.
Okay.
Also man trifft sie teilweise wirklich bei den großen Unternehmen, die wir so kennen, dass sie dort halt Objektleiter sind oder Preisleiter.
Aber
oder
nicht als Streifenfahrer.
Auch das kommt mitunter vor. Weil es heißt ja auch nicht immer, dass jemand, der studiert hat, dass er wirklich tatsächlich auch in der Praxis gut ist.
Ja, ja.
Also es gibt in Teilen wirklich Leute, die haben so angefangen. Es gibt aber auch Leute, die wirklich in Unternehmenssicherheit gehen, die in die große Konzerne gehen, die auch wirklich gutes Geld verdienen. Also auch gute Leistungen natürlich dementsprechend bringen, sonst würden sie es halt auch nicht verdienen. Ja. Also das Feld ist, und du hattest es ja vorhin gesagt, der Studiengang ist so generalistisch angelegt, dass eigentlich jeder etwas draus machen kann. Mhm. Er muss sich nachher spezialisieren und da gehört, wie gesagt, auch manchmal dazu, dass man den einen oder anderen Lehrgang, die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dergleichen, alles auch nochmal nachmachen muss, weil es halt auch Qualifikationen sind, die man braucht, um halt in der Praxis zu bestehen.
Also man merkt schon aus dem Gespräch, du brennst für die Geschichte. Was gefällt dir denn besonders gut an dieser Tätigkeit?
An der Tätigkeit an der Hochschule?
Ja.
Die Tätigkeit an der Hochschule, muss ich ganz ehrlich sagen, das Schöne ist, dass man relativ frei ist und sich relativ auch ausprobieren kann. Also ich sagte es ja auch schon mal eingangs, wenn ich so überlege, was so vor 10 Jahren war, und wen man auch alles so kennenlernt. Netzwerke sind alles letztendlich. Ja, wie man so einbeziehen kann in die Lehre, welche Projekte man machen kann, wie man selbst natürlich auch weiter wächst an dem ganzen Thema. Mhm. Man bleibt halt nicht stehen. Im Gegensatz, wenn man jetzt Mathe unterrichten würde oder so, ne, Zahlen bleiben immer gleich. Das ist halt in der Sicherheit nicht. Und das finde ich halt besonders spannend dabei.
Jetzt haben wir uns ja hier über akademische Geschichten unterhalten. Was würdest du den Sicherheitsmitarbeitern für eine Qualifikation anraten, die jetzt erstmal hier im normalen Bereich tätig sind?
Ich wurde schon, also diese klassischen Berufe kommt immer auf diese Zulassungsvoraussetzungen an, also welche Möglichkeiten habe ich, Weiterbildung zu machen. Ich glaube, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, dass die Sachkunde ist ja halt muss, ne? Wir wissen auch alle, glaube ich, dass es nicht gerade so die Qualifizierung ist, wo man jetzt sagt, da ist jemand wirklich für seinen Beruf vorbereitet.
Aber immer schon besser als die Unterrichtung, man muss ja bescheiden sein.
Das stimmt allerdings. Ich würde halt immer anraten, Servicekraft, Fachkraft zu machen, beziehungsweise also wirklich diese GSSK erstmal. Und dann muss man halt weiterschauen. Also nicht jeder wird Meister werden können, aber ich denke mal, das ist schon wirklich eine sehr, sehr interessante Sache, dass man in diese Richtung geht. Am Rande mal, da vielleicht erwähnt, ich habe irgendwann mal einen Beitrag gesehen, wie Polizei noch vor 100 Jahren qualifiziert wurde. Okay. Nämlich auch gar nicht.
Okay.
Die sind einfach aus dem Militär, haben eine Uniform bekommen und waren Polizist. Und cool. So war es halt in den 20er, 30er Jahren. Und ich hatte, als ich diesen Beitrag mal gesehen habe, sofort diesen Blick in die Sicherheit, dass man ja auch immer mehr anfängt, jetzt zu qualifizieren, immer mehr Möglichkeiten. Ja. Und man bei der Polizei wahrscheinlich in den 20er, 30er Jahren auch gesagt hat, warum müssen die qualifiziert sein? Und heute wissen wir, es ist unbedingt muss und erforderlich.
So, jetzt muss man eine kleine Pause machen, weil hier Hotelbedienstete den Raum neu eindecken wollten. Man hört es im Hintergrund immer noch ein bisschen klingeln von den Gläsern her. Jetzt weiß ich gar nicht, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren bei der Qualifikation der Studierenden.
Genau, bei der Qualifikation der Mitarbeiter. So, genau. Was für sinnvolle Qualifikationen die eben haben sollten. So, jetzt, also bitte.
Genau, wir hatten eben gerade nochmal gesagt, oder beziehungsweise du hast mich nochmal gefragt, was ich so meine, also die 34a und das nochmal kurz als Rückblick war ja so, dass wir gesagt haben, das ist nicht zwingend, darüber müssen wir gar nicht mehr diskutieren eigentlich. Ja. Und da muss man halt gucken, sag ich mal, also ich bin schon der Meinung, dass langfristig alle die GSSK haben sollten oder halt die Servicekraft und Fachkraft haben sollten. Ja. Und da muss man halt gucken, was man genau macht. Der Meister aus meiner Sicht ist eine sehr gute Qualifikation, ist auch sehr anspruchsvoll, ist ja auch nicht ganz einfach, wissen wir auch alle. Aber anzustreben ist natürlich schon, dass irgendwann mal die Leute in Richtung Meister gehen oder zumindest, sage ich mal, in der GSSK oder halt die Fach- oder Servicekraft haben.
Ja gut, das ist ja der Grundtenor hier bei diesen ganzen Podcast-Folgen, dass man sagt, ich muss selber was tun, mir fällt nichts in den Schoß und wenn ich halt nur eine Richtung habe und es mich nie weiterqualifiziert, dann werde ich halt auch nie in entsprechende Positionen kommen können. Ja, ein weiterer Aspekt natürlich, es ist immer ein Geben und Nehmen. Was macht denn aus deiner Sicht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus? Du hast ja auch sicher mit vielen Sicherheitsunternehmern zu tun.
Ein gutes Sicherheitsunternehmen für mich macht aus, wenn also zum einen Personalentwicklung erfolgt, da sind wir halt wieder beim nächsten Punkt. Ja. Zur Personalentwicklung gehört natürlich auch die Qualifizierung. Das vermisse ich, muss ich sagen, ganz oft bei Unternehmen. So einige fangen langsam an. Also ich arbeite ja auch mit dem einen oder anderen zusammen, beziehungsweise wir haben gute Kontakte halt über Netzwerke. Und man muss schon sagen, dass die Sicherheitsunternehmen, die wirklich qualifizieren ihre Mitarbeiter, dass die wirklich wesentlich besser dastehen und natürlich auch in der Außenwirkung können viel sicherer und ja auch fachkundiger halt letztendlich auftreten. Und insofern ist für mich Qualifizierung beim Sicherheitsunternehmen sehr wichtig.
Viele argumentieren ja, das macht keinen Sinn, der Kunde zahlt es eh nicht, aber wenn ich die entsprechenden Aufträge kriege, dann werde ich es natürlich trotzdem bekommen.
Ja, und ich glaube, dass das halt immer ein Kreislauf ist. Ne? Also der Kunde sagt, er zahlt es nicht, ne? Und der Unternehmer sagt letztendlich, ich kann es nicht abbilden und von daher mach es nicht. Solange die Mitarbeiter nicht qualifiziert sind, wird natürlich auch der Unternehmer, der Auftraggeber, wird es natürlich auch nicht bezahlen. Also von daher, wenn nicht alle irgendwie an einem Strang ziehen und irgendwann sagen, Qualifizierung ist uns wichtig, damit wir auch kompetent und sicherer auftreten können und unsere Aufträge erfüllen können. Das ist aus meiner Sicht ist es zwingend.
Was müsste sich denn aus deiner Sicht in der Sicherheitsbranche ändern? Ich meine, du hast es ja schon bis jetzt angesprochen, Kreislauf.
Ja, na, ich glaube schon, also auch wenn wir jetzt die Änderung des 34a uns wieder angucken, Gewerbeordnung, die ist aus meiner Sicht immer ein bisschen halbherzig. Hm. Wir haben bis heute nicht diese Berufe drin. Diese Berufe sind ja eigentlich gar nicht existent. Die sind ja nur dahingehend existent, dass der Kunde eventuell es verlangen kann im Rahmen der Ausschreibung. Aber jetzt wirklich, dass man sagt, bestimmte Tätigkeiten muss einfach zwingend ein Meister sein. Das würde ich erwarten, dass das irgendwann mal der Gesetzgeber regelt.
Ja.
Und dann haben auch diese Berufe eine ganz andere Akzeptanz, einen ganz anderen Stellenwert.
Ist ja so, dass jetzt zumindest in den Tarifverträgen ja teilweise der Meister schon auftaucht. Vorher gab es nicht einmal einen Tariflohn für einen Meister, was ja auch schon extrem peinlich war. Aber gut. Wenn du es nochmal zu entscheiden hättest, würdest du den Weg wieder so gehen oder wärst du dann lieber bei der Polizei geblieben?
Nee, ich würde es immer wieder machen. Also beide Wege fand ich gut. Ich bereue auch gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war sehr interessant bei der Polizei. Ich bin froh aber, dass ich das nicht mehr mache. Das ist wirklich was ganz, ganz anderes ist. Und ich habe auch danach ganz viele andere Qualifizierungsmöglichkeiten wahrgenommen, auch in der privaten Sicherheit, weil halt die beiden Berufe sich unterscheiden, auch wenn sie mit Sicherheit überschrieben sind. Und insofern, ich würde es immer wieder machen. Es ist wirklich ein grandioser Weg, aber man muss natürlich auch viel Glück dabei haben, genau an der richtigen Stelle sein, zur richtigen Zeit. Das gehört halt im Leben mit dazu. Aber wie gesagt, ich würde es immer wieder machen.
Gut, was hast du jetzt noch für ein persönliches Ziel in der Privatsicherheit? Was willst du denn erreichen jetzt noch in Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir auch wirklich auch schon mal drüber Gedanken gemacht, was ich noch so machen will. Ich würde ganz gerne eher so nochmal auf den Studiengang bezogen, dass es noch mehr vernetzt wird mit dem Praktischen. Mhm. Da bin ich in Teilen auch dran. Also dass halt gerade so eine Zusatzausbildung oder das, was auch, also so eine Zusatzausbildung wie zum Beispiel Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass die integriert ist, dass auch die Inhalte, die wir in der Berufsausbildung haben, dass die auch wirklich eins zu eins mit auftauchen. Also dass man also so vom Niveau her nachher sagen kann, egal wen ich habe, der hat es vielleicht auf einem anderen Niveau gelernt, aber ja, inhaltlich sind die beide gleich. Also da würde ich ganz gerne noch hinkommen.
Okay, und dass vielleicht irgendwann ihr dann mal die Promotion anbietet, ja, dass ich dann auch mal zu euch kommen kann.
Da sind wir stark dran. Also das Promotionsthema für Fachhochschulen ist immer wieder ein Thema. Wir hatten letztes Jahr, waren ja Wahlen in Berlin und es gibt ja neue Koalitionsverträge dementsprechend und da ist es auch niedergeschrieben. Die Universitäten werden auch immer stärker jetzt gefordert.
Okay.
Es ist aber immer noch halt die Schwierigkeit, dass halt das fakultätsabhängig ist. Das heißt, die Fakultät muss es anbieten und da sind wir aber dran an den Verhandlungen.
Okay, also hier gegenüber dir und auch gegenüber den Hörern, wenn es mal kommt, dann werde ich da auf alle Fälle mal zuschlagen.
Dann melde ich mich 100%ig bei dir.
Ja, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Unsere Podcast-Folge war sehr spannend bisher. Was kannst du unseren Teilnehmern denn noch für ein Buch empfehlen?
Also ich würde jetzt kein konkretes Buch und ich meine, wir sitzen ja gerade zusammen und ich kenne jetzt die Bücher bei dir aus dem Verlag. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde die alle nochmal konkret aufzählen wollen, weil es natürlich auch immer eine Frage ist, was man gerade so für eine Ausbildung macht.
Speziell natürlich die, wo du selber mitgearbeitet hast.
Auch dort würde ich, das, was ich aber finde, und also wir hatten ja heute auch mal schon mal ein Gespräch darüber, das, was halt gefehlt hat bisher, ist halt dieses Orientieren am Stoffplan, am Rahmenplan.
Ja.
Und das ist halt bei den Büchern jetzt bei dir im Verlag, ist es gegeben. Und ich merke es halt auch immer wieder im Unterricht, dort verwende ich sie auch, da werden die auch verwendet, dass es wirklich den Teilnehmern extrem hilft, dass sie halt nicht irgendetwas lernen, sondern klar, man lernt fürs Leben und man soll nicht nur auf den Prüfungen lernen. Aber der Stoff, gerade wenn wir uns den Meister angucken und auch die GSSK, der ist so umfangreich in kürzester Zeit, da muss man komprimieren und da sind die, glaube ich, eine ganz gute Orientierung, dass man wirklich nur das lernt, was man tatsächlich auch braucht.
Gut. Kannst du unseren Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
Ein Tipp?
Ja.
Na, ein Tipp von mir ist immer, dass man eigentlich nie die Neugier verlieren sollte.
Ja.
Dass man weiterhin sich wirklich immer so gucken sollte, was kann man alles so machen an Qualifizierung. Also ich habe auch andauernd Ideen und habe eigentlich kaum Zeit dafür, was es alles gibt. Ne? Also wir sprechen immer viele Themen an. Ich kann auch einfach nur am Rande, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Das was ich nochmal auch immer vertiefen wollen würde, wäre alles, was um USBV sich rankt.
Ja.
Da gibt es auch bestimmte Sprengschulen, wo man sowas machen kann.
Ja.
Und das Gleiche ist halt, sag ich mal, mit allen Qualifizierungsmöglichkeiten in der Sicherheit, dass man einfach neugierig ist und auch nochmal fragt, okay, was kann ich jetzt noch machen? Egal, ob es bezahlt wird, ob man es wirklich braucht, aber dass man fachkompetenter ist und auch sicherer. Und also die Angst, die ich früher hatte, als ich mal jung war und angefangen habe, war immer so, dass bestimmte Situationen nicht eintreten dürfen, weil ich einfach nicht weiß, was dann passiert. Und halt mit jedem Jahr und mit jeder Qualifizierung wird man halt sicherer und hat auch mehr Spaß am Beruf.
Ich habe neulich eine Biografie von Steve Jobs gelesen und da ist einer seiner Sätze, stay hungry, stay foolish.
Ja.
Ja, also das ist, denke ich, geht so in die Richtung, was du uns jetzt hier gesagt hast.
Genau.
Ja, Marcel, war ein super nettes, ganz tolles Interview. Ich hoffe, wir können es bald mal wiederholen. Wie können denn meine Hörer dich denn erreichen?
Ich würde einfach vorschlagen, dass ich meine Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, die können wir gerne dann einstellen.
Und ja, alles auf die Homepage.
Auf die Homepage.
Können
Sie mich jederzeit kontaktieren.
Genau. Marcel, herzlichen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Ja, das war das Interview mit Professor Marcel Kohlmey von der HWR in Berlin. Wenn ihr ihn mal live kennenlernen wollt, wenn ihr euch mal selber direkt über die Bachelor- und Masterlehrgänge an der HWR informieren wollt, dann ist natürlich am 27. April 2018 die ideale Möglichkeit. Er wird persönlich vor Ort sein als Referent und natürlich auch in den Pausen und auch bei der After-Show-Party mit dabei sein. Also deswegen ein weiterer Aspekt, dass ihr euch für den 27. April anmeldet. Noch gibt's Karten. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Nächste Woche am 25. Dezember wird es mal keine Podcast-Folge geben. Die Woche drauf zum 2. Januar geht es dann wieder weiter. Alles Gute, schöne Feiertage, alles Gute für 2018. Bis dann und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.